Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum Match of the Week. Heute geht's zurück zu WCW Starrcade 1998. Wir sprechen über das WCW Cruiserweight Title Match zwischen Billy Kidman, Juventud Guerrera und Rey Mysterio und natürlich auch über das, was danach passierte. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host in guter alter Tradition, und da bei mir ist einmal mehr der Michael Schecki-Schwarz. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag oder besser gesagt guten Morgen. Wir nehmen das wieder sehr, sehr früh auf, aber bei uns geht's halt manchmal nicht anders.
Ach, das hat ja auch was für sich irgendwie. Da hat man so ein bisschen seine Ruhe und man hat nicht noch irgendwie ein Abendprogramm dahinter. Ich finde das auch echt ganz nett, muss ich sagen.
Ich finde das auch gut. Das ist ja nicht immer möglich, gerade mit den anderen. Diese haben ja normale Jobs in Anführungsstrichen. Genau. Bei mir bin ich ja relativ flexibel, wann ich ins Büro gehe, und von daher passt das hier meistens ganz gut, gerade wenn wir die Zweier-Podcasts aufnehmen. Also auch die Helden aus der zweiten Reihe nehmen wir auch ganz, ganz oft morgens auf. Und ja, ich weiß nicht, haben wir schon mal zu zweit einen Match of the Week gemacht? Ich glaube einmal, ja. Und ansonsten habe ich tatsächlich schon ein paar Mal das mit David und Chris und Kai mal schon mal gemacht.
Genau, ja, wir hatten schon ein paar Mal die Dreierkonstellation, Zweierkonstellation eher seltener tatsächlich, aber es ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, so die, wie soll man sagen, die alten Matches so richtig unterzukriegen. Kai findet sowas zwar immer ganz unterhaltsam, aber ist ja dann auch manchmal so, dann haben wir so die Leute, die WCW nicht so richtig verfolgt haben, und ich denke mir, gerade hier bei so einem Kampf, da sind wir doch hier eigentlich die beiden richtigen Ansprechpartner, weil wir haben ja auch schon damals die WCW-Podcast, die, glaube ich, auch schon zusammen gemacht, oder?
Das ist richtig, klar. Und die Zeit haben wir ja natürlich auch intensiv verfolgt und ja auch gemocht teilweise. Und man muss sagen, das Match, was wir heute ausgesucht haben, ist ja von Starrcade 98. Und Starrcade 98, also Starrcade generell, ist ja die WrestleMania der WCW und der ja späten NWA noch gewesen. Die WrestleMania, das heißt, hier traten nur die Topstars an, so wie auch an diesem Abend. Olaf?
Genau, unter anderem, ich weiß gar nicht, auf wen du jetzt hinaus willst, Harry Saturn und Ernest the Cat Miller standen sich gegenüber und Norman Smiley und Prinz Iaukea.
Ja, man hat nur die Topstars ausgepackt, aber auch ein Jerry Flynn hat es auf die Karte geschafft.
Das stimmt.
Also ich dachte mir, ich habe mir da noch ein bisschen durchgeskippt durch die Starrcade, was da los ist. Also man hat Leute wie Hogan, man hat Leute wie Bret Hart zu dem Zeitpunkt auch unter Vertrag gehabt und ja, setzt dann, keine Ahnung, also die haben sich mal kurz zu Wort gemeldet, oder haben sich mal kurz sehen lassen, aber viel mehr war da auch nicht. Also ansonsten war das wirklich eine Card gespickt. Also wenn man allein dieses Match in der Mitte der Card anschaut, Brian Adams und Scott Norton mit Vincent begleitet das B-Team der NWO gegen Fit Finlay und Jerry Flynn, dann denkt man sich, ist das wirklich eine WrestleMania, ist das Starrcade? Also ich war schon sehr überrascht bei den Matches tatsächlich.
Ja, man hat sich natürlich hier so ein bisschen auf die großen Matches verlassen. Ne? Es gab ja hier dann quasi das In-Ring-Comeback von Ric Flair gegen Eric Bischoff. Und wir hatten im Main-Event, dürfen wir auch nicht vergessen, natürlich auch Kevin Nash gegen Goldberg und das Ende der Siegesserie von Goldberg. Wir können uns an Scott Hall mit dem Taser erinnern. Hast du eigentlich so lebendige Erinnerungen an diesen Event selber?
Absolut gar nicht. Also das Einzige, an das ich mich wirklich noch erinnern konnte, war natürlich das Ende mit dem Taser. Sonst wusste ich da gar nichts mehr von dem Großereignis, absolut gar nichts mehr. Also da ist ja auch nicht wirklich irgendwas sonst gewesen, was erinnerungswürdig war, also wirklich gar nicht. Ansonsten fand ich ganz überraschend, also ich habe den Main Event mir auch zum Teil angeschaut, ich war überrascht, wie das Publikum doch abgegangen ist auf den Sieg von Kevin Nash. Also die haben es wirklich, da war eine Riesenstimmung dann, und ich habe das gedacht, dass das eigentlich ist es ja, ja, im Nachhinein gesehen vielleicht ein großer Fehler gewesen, die Siegesserie so beenden zu lassen, aber das Publikum hat es gefeiert.
Ja gut, ist natürlich ein Moment, ne? Weil die Zuschauer wussten dann natürlich auch, dass sie da bei einem Stück Geschichte dabei gewesen sind. Ob das dann ein positives oder ein negatives Stück Geschichte ist, das stellt sich ja immer erst im Nachhinein raus. Aber ja, das war übrigens was ich eben ein bisschen merkwürdig fand, das Publikum. Ich finde, wenn du jetzt mal überlegst, wir hatten jetzt wirklich einen guten Opener und du hattest echt das Gefühl, da 90% der Crowd, die scheißen da einfach drauf, oder?
Nee, ich musste lachen, sorry, weil ich hab an was anderes gedacht, und zwar nicht an die Reaktion des Publikums oder die Interaktion des Publikums mit den Matches und den Wrestlern, sondern vielmehr gab es ja öfters Kameraschwenks ins Publikum. Ich dachte, mein Gott, sehen die Leute schrecklich aus damals.
Ja, gut, das auch.
Die Mode war ganz, ganz schlimm in den 90ern, auch in den späten 90ern noch. Und ich weiß nicht, also ich würde mich, wenn ich damals so da gesessen hätte in den Outfits und ja, mit den Frisuren, ich würde mich heute noch schämen, glaube ich.
Wie hast du denn 1998 ausgesehen?
Genauso wie jetzt.
Ja, natürlich, natürlich. Shaggy altert nicht, genau, oder beziehungsweise verändert sich nicht.
Nee, ich habe mich ja jetzt nicht da, ich war ja jetzt nicht in der, bei Starkid dabei im Publikum und habe mich feiern lassen. Klar, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich es genauso gemacht. Ich meine nur, dass es einfach schrecklich aussah.
Das würde
ich ja jetzt nicht bestreiten. Wir wissen nicht, wie du Olaf aussah 1998, aber ich weiß es zum Beispiel und da bist du auch nicht stolz drauf, glaube ich.
Ich überlege gerade, ob ich da noch lange Haare hatte.
Ich hoffe nicht.
Also so richtig lange Haare. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die da schon ab waren oder ob die da noch dran waren. Aber
war der Olaf jemand mit langen Haaren und hast du auch Metal-Shirts getragen?
Nee, ich hatte nur lange Haare.
Okay.
So aus Prinzip. Das spart auch den Gang zum Friseur. Ja, wir können ja mal kurz so ein bisschen drüber reden. Ne? Der Event fand am 27. Dezember 1998 statt in Washington D.C. und MCI im MCI Center und es waren knapp über 16.000 Zuschauer da. Wie gesagt, Main Event Goldberg gegen Kevin Nash, ganz präsent, war auch ganz dick auf dem Plakat drauf. Der Untertitel zu dem Event hieß Who's Next? The Challenge Has Been Issued. Also fast, ich finde, das hat schon fast so ein bisschen Anleihen an die Ultimate Challenge, oder?
ja, so ein bisschen kann man schon so sagen. Ja, es drehte sich ja wirklich alles nur um dieses eine Match. Klar, war man auch ein bisschen damals gehypt wohl auf die Rückkehr von Ric Flair und sowas und dass Eric Bischoff vielleicht endlich mal auf die Schnauze bekommt. Aber so ein Match Diamond Dallas Page gegen den Giant brauchte ich auch damals schon nicht, da bin ich mir sicher.
Nee, das hatte man da auch schon häufiger mal gesehen natürlich. Und bei Eric Bischoff gegen Ric Flair war es natürlich dann das Ding, dass es ja dann auch noch in einem Sieg für Eric Bischoff geendet ist durch Eingreifen von Kurt Hennig, der ihm ja da so ein Foreign Object zugesteckt hat, mit dem er dann am Ende gewinnen konnte. Also es gab noch nicht mal das krönende Comeback von Ric Flair, sondern es gab wirklich dann auch noch auf die Schnauze. Also ja, ne?
Ein anderer legendärer Moment ist von Starrcade 98, der bis heute noch in die Annalen eingegangen ist, den wahrscheinlich nie wieder jemand vergessen wird, war der Split von Ernest Miller und Sonny Ono.
Oh ja, dramatisch.
dramatisches Ende. Ich wusste gar nicht mal, dass Sonny Ono Ernest Miller eine Zeit begleitet hat, aber es ist auch egal. Es ist so egal.
Das ist so. Also da sind wir auch wirklich so in dem Downfall von WCW, muss man auch mal ganz klar so sagen. Also wenn nicht hier, dann spätestens irgendwie einen Monat später irgendwie oder so, hat man es dann gemerkt, dass es langsam bergab geht. Das ging ja dann auch alles noch weiter. Also wenn wir uns daran erinnern, es gab ja dann auch bei Sold Out, was ja eh schon immer ein ganz, ganz schlimmer Event war, muss man auch mal dazu sagen, gab es ja dann auch das Leitermatch mit der Stun-Gun, die überm Ring baumelte zwischen Scott Hall und Goldberg. Also auch so ein Blödsinn, also ganz furchtbar. Lass uns trotzdem mal hier zum eigentlichen Match of the Week kommen, weil natürlich im Opener.
Ja, Jerry Flair, achso, nicht Jerry Flair. Nein, so abwechselnd. Der wäre auch jemand für die Helden aus der zweiten Reihe in Jerry Flynn.
Der ist, glaube ich, eher so aus den Helden aus der hintersten Reihe, oder?
Ja, und wo, ein Match für Match of the Week wäre auch mal dieses Match um diese Lederjacke on a Pole, oder wie wisst ihr das denn?
Ja, ich weiß, was du meinst. Gegen Tank Abbott, wo Tank Abbott ihn den
Aber das,
Tod
das war nicht Jerry Flynn. Wer war das denn nochmal? Big L oder so?
Hieß ja, ich glaube, es war Big L, ja.
Genau, also noch so ein Main-Eventer-Kategorie. Egal, ja. lass uns jetzt auf unser Match eingehen.
Genau, wir haben Billy Kidman, den Cruiserweight-Champion und Rey Mysterio und Juventud Guerrero. Und ganz wichtig natürlich, wir haben hier auch noch die Latino World Order natürlich mit dabei, so ein bisschen in der ganzen Geschichte. Juventud Guerrero, ein großer Freund der Latino World Order und Mitglied natürlich auch. Jemand, der da emporkommen möchte und sich vor Eddie Guerrero gutstellen möchte. Ein Rey Mysterio, der zugleich der gute Kumpel von Billy Kidman ist, aber auch natürlich in dieser LWO unfreiwillig so ein bisschen mit drin steckt. Das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte natürlich, dass wir hier so zwei Herausforderer auf den Cruiserweight Championship haben und dann eben diese LWO-Bagage da noch hinten dran. Shaggy, wie standest du damals zu dieser LWO-Geschichte? Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war da überhaupt nicht drin und mir hat das auch überhaupt nicht gefallen.
Na, damals fand ich es, glaube ich, irgendwie ganz cool, weil man hat einem Charakter wie Eddie Guerrero endlich mal auch weitere Facetten gegeben. Also Eddie war ja der Anführer der Latino World Order. Der hat zahlreiche Mexikaner, die damals auch unter Vertrag standen bei der WCW, zusammengeführt in die Latino World Order und hat ihnen gesagt, ja, ihr habt jetzt, werdet noch unterdrückt, ihr habt keine Chance, es geht immer nur um die Big Guys, aber wir hier, wir Mexikaner, wir bekommen einfach keine Chance. Lasst uns zusammentun, das ist einfach besser. Da hat er einfach aber die Heels quasi, also die Heel-Mexikaner zusammengeführt. Da waren Leute dabei wie Damien 66, Super Carlo war gar nicht dabei, El Dandy, Silver King, Ruvi, Psychosis, glaube ich, und der namenlose Bodyguard, den man später an dem Abend auch noch gesehen hat, das war, der übrigens, glaube ich, wirklich keinen Namen hatte in der WCW. Das war der mexikanische Spider, hieß er, glaube ich, auch als Wrestler, aber in der WCW war er nur als Bodyguard kurzzeitig aktiv bei der LWO und hat eigentlich, glaube ich, keinen Namen gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Na, jedenfalls, und ein unfreiwilliges Mitglied war halt Rey Mysterio Jr., der ja eigentlich gar nicht dabei sein wollte, aber ich glaube ja, durch eine Niederlage, genau. Ich weiß es nicht, war es gegen Eddie? Nee, es war gegen Chavo, glaube ich. Durch eine Niederlage gegen Chavo gezwungen wurde, Mitglied der Latino World Order zu werden, aber eigentlich nicht wirklich glücklich dabei war. Und ja, das war die Geschichte. Und ein Eddie Guerrero hat aber natürlich die LWO für seine Zwecke genutzt. Also ihm war es eigentlich egal, was mit den anderen Mexikanern passiert. Ihm ging es darum, selber die Chancen und Möglichkeiten zu bekommen. Und jetzt hat er so ein paar Handlanger um sich herum geschart, die ihm dabei helfen sollten. Das war eigentlich ja der Sinn und Zweck der LWO. Und ich fand es ganz, ganz cool. Wusstest du eigentlich, dass die LWO damals ursprünglich für Conan geplant war, der aber dann. Hast du?
Ja. Gut. Ich habe das mal mitbekommen, dass Eddie Guerrero da eigentlich jetzt nicht so der Mittelpunkt des Interesses hätte sein sollen, ja.
Ja, aber Conan war da schon Mitglied des Wolfpacks, da hat man dann doch bessere Möglichkeiten für ihn gesehen, was ich auch nicht so ganz verstehe. Ich war nie ein Conan-Fan. Nicht mal als Max Moon in Ursprungszeiten. ja, aber ist so, wie es war. Und für Eddie war es, glaube ich, ganz gut. Da konnte er schon mal erste Zeichen setzen, was später so ein bisschen auch in die Light Sheets in Stilrichtung ging, nur noch nicht ganz so cool und mit einer noch schrecklicheren Frisur.
Das stimmt. Aber er konnte von ihm auch mal so ein bisschen Erfahrung am Mikro sammeln und so, er hat längere Promotime da gehabt und solche Sachen. Als Anführer darf man dann ja auch ein bisschen mehr reden. Das hat man ja auch hier dann gemerkt, weil es gab ja dann infolge dieses Aufeinandertreffens ist er dann auch noch selber in den Ring gestiegen. Aber lassen wir uns erstmal auf dieses Triple Threat Match hier.
Genau, nach 10 Minuten übrigens die Match aufnehmen, kommen wir endlich zum Match.
Genau das, ja. Gerade so Cruiserweight Wrestling altert ja immer so ein bisschen schwierig. Wie war das hier bei dir eigentlich? Also bei dem Aufeinandertreffen hier. Also ich finde, man hat schon gesehen, dass sich gerade so Leute wie ein Rey Mysterio schon in den letzten 2 Jahrzehnten, so muss man es ja inzwischen sagen, wirklich weiterentwickelt haben. Aber da waren für mich immer noch viele spektakuläre Aktionen dabei. Gerade diese Triple-Aktion, wo du dann ganz oft einen Billy Kidman da als, wie soll man sagen, als Träger benutzt hast und die beiden Mexikaner, die dann irgendwelche wilden Hetze das gezeigt haben. Das fand ich schon sehr spektakulär. Wie war das bei dir?
Ja, geht mir genauso. Da waren schon einige spektakuläre Aktionen dabei und auch Aktionen, die sehr innovativ waren. Also man hat ja diese Triple Threat Kombination sehr, sehr gut genutzt und hat tatsächlich Aktionen eingebaut, wie du es gesagt hast, indem man alle drei wirklich gleichzeitig gesehen hat. Das fand ich irgendwie ganz cool. Das ist in Triple Threat Matches meistens nicht so. Oft ist ja so, dass einer gerade K.O. irgendwo liegt und die anderen beiden Aktionen zeigen. Aber hier ging es drunter und drüber die meiste Zeit mit allen dreien im Ring. Und das fand ich schon ganz cool. Ich musste mir das Match allerdings zweimal anschauen, weil beim ersten Mal habe ich die ganze Zeit nur gedacht, oh, wie dumm sind die eigentlich teilweise so. Das fing ja schon gleich zu Beginn an, dass Rufi, glaube ich, die beiden irgendwie gestummt hat und so gesagt hat, hier, ich brauche euch nicht oder keine Ahnung, ich gewinne. Und Billy Kidman geht dann zu Way und diskutiert mit ihm ungefähr gefühlt eine Minute, bis sie dann beide auf ihn, auf Rufi losgehen. Also ich meine, das hätte man einfach mit dem Kopfnicken auch machen können. So Sachen waren das, so Aktionen, auch das Finish und so ein paar Sachen waren dabei, wo ich dachte, das ist schon ein bisschen dumm, was sie jetzt gerade da irgendwie machen. Aber so, wenn man daran nicht denkt, dann ist es eigentlich ein relativ cooles Match. Also ich fand es sehr unterhaltsam und ich fand, dass es jetzt zum Beispiel kein Match ist, was schlecht gealtert ist. Also das kann man sich heute tatsächlich immer noch anschauen. Die Aktionen waren wirklich cool, spannende Aktionen dabei, ein bisschen paar Gebotsche war natürlich auch bei so Flippy-Aktionen ist sowas eigentlich ganz normal. Aber mir hat das Match Spaß gemacht.
Ja, so ist es dann auch, ne? Klar, so, ich finde, man hat irgendwie so in der Mitte des Matches, also der Kampf ging so knapp 15 Minuten. Ich finde, so nach 5 Minuten hat man so ein bisschen diese Geschichte, die wir jetzt ein bisschen aufgedröselt haben. Gerade am Anfang hatte man ja, wie Shaggy gerade schon angedeutet hat, diese Phase gehabt, wo dann erstmal Ray und Kidman zusammengearbeitet haben als Kumpels gegen Ruvi und dann sind die beiden auch aneinander geraten und ab da war es ja dann quasi jeder gegen jeden. Diese Geschichte hat man dann so ein bisschen fallen lassen und dann zugunsten oder zu Ungunsten, das mag jetzt jeder für sich auslegen, wie er mag, eben dieser ganzen spektakulären Aktion. Und da war es dann manchmal auch so, also wenn mich was gestört hat, war das tatsächlich so ein bisschen, dass einige Aktionen ein bisschen arg konstruiert gewirkt haben. So, also das waren alles, da waren schöne Aktionen dabei natürlich. Wir haben auch gerade schon gesagt, so diese Triple-Aktion, auch die Dives nach draußen, natürlich mega spektakulär. Aber hin und wieder hat man dann doch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Aufbau ein bisschen zu lang ist. Das ist aber auch generell ein Problem, was ich habe mir letztens noch TNA Homecoming angeschaut, da hatte ich das eben auch teilweise, wo dann, wo du gesehen hast, dass dann Teile des, also manche Kontrahenten quasi auf ihren Gegner gewartet haben, dass der endlich seine Aktion zeigt. Der hat ein bisschen länger gebraucht und dadurch wirkte es alles ein bisschen merkwürdig. Das hat man hier dann eben auch. Aber an sich, also die Aktionsfolgen, die wir hier gehabt haben, die waren da schon sehr, ja, sehr interessant und sehr innovativ, auch gerade für die damalige Zeit. Shaggy, wie hast du eigentlich einen Kidman gesehen? Wir haben schon oft mal über einen Ray gesprochen, natürlich, der auch bedingt dadurch, dass er natürlich bei WWE relativ lang dabei gewesen ist. So ein Kidman war ja damals schon so innerhalb der Cruiserweight Division schon ein wichtiger Pfeiler
eigentlich. War ein wichtiger Pfeiler und der war auch eine besondere Erscheinung in der Cruiserweight Division. Die bestand ja größtenteils aus den Mexikanern tatsächlich, waren ein paar Japaner dabei, wenige Amerikaner, die dann zumindest auch die High-Flying-Aktion mitgegangen sind, und Kidman war da schon ein besonders und wichtiger Faktor auch. Der hatte ja auch viele Fans. Also ich meine, das war ja jetzt wirklich jemand, der beim Publikum auch richtig gut ankam. Ich, so im Nachhinein betrachtet, so auch als ich mir das Match schon mal angesehen habe, habe ich gedacht, dass es eigentlich wirklich ein schreckliches Outfit ist, was Kidman damals in der Zeit getragen hat. Man konnte es ja noch verstehen, dieses Outfit kam ja noch aus der Zeit als Mitglied des Raven's Flock, ja, da als Kidman da mit dem Mascara in. Aber warum er später immer noch dieses Outfit bei der WCW getragen hat, das war mir dann ein Rätsel. Ich finde, das sah halt einfach auch nicht cool aus im weißen Unterhemd mit kurzen Jeans-Shorts. Also habe ich nicht verstanden, warum Kidman damit immer noch angetreten ist. Ich habe mich damals natürlich nicht gefragt, weil ich kannte ihn ja so, warum das so ist. Aber so im Nachhinein betrachtet fragt man sich das schon, warum er so ein schreckliches Outfit tragen musste. Das hat vielleicht noch eine größere Karriere verhindert. So weit würde ich gehen.
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, generell war Kidman jetzt ja jemand, der nicht gerade mit allzu viel Charisma gesegnet ist. Der war ein guter Wrestler. Ich muss auch sagen, ich habe hier das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen, ja, nicht hinten dran steht zwischen den beiden. Aber man hat schon gemerkt, dass da irgendwie so ein Erfahrungs- und auch so ein, ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber da war schon ein Unterschied zwischen ihm und den beiden Mexikanern, oder?
Gut, aber das liegt aber auch daran, dass die beiden Mexikaner, Rufi und Ray, sich ja intensiv kennen. Also die kannten sich ja schon mehr, viele, viele Jahre und sind mit Sicherheit mehr als 50 Mal gegeneinander in irgendeiner Konstellation angetreten. Von daher kennen die beiden sich in- und auswendig. In Kidman ist ja relativ neu noch in diesen Pool hinzugekommen. Der hatte zwar schon Matches gegen die beiden noch einzeln, aber so, der konnte die beiden ja noch nicht auswendig kennen. Von daher ist es das ein bisschen aufgefallen. Und klar haben die beiden auch noch weitaus mehr Erfahrung gehabt, als es ein Kidman zu dem Zeitpunkt hatte. Aber zu Kidmans Charisma kann man sagen, er hat ja immerhin Torrey Wilson dann später bekommen.
Niemand weiß genau wie, oder?
Niemand weiß genau wie. Und er hatte ja später sogar noch mal eine Fehde mit Hulk Hogan, die leider auch nicht so gut war.
Das war auch ziemlich grauenhaft, die Fehde mit Hulk Hogan, ja. Oh Mann, das war wirklich schlimm. Da müssen wir eigentlich auch mal so ein Worst-of-WCW müssen wir daraus mal machen. Das war richtig furchtbar. Nee, aber man hat hier eben auch einen ganz klaren Unterschied im Wrestling-Ansatz gemerkt. Ein Billy Kidman, obwohl er dann eben ein Cruiserweight gewesen ist und obwohl er natürlich auch spektakuläre Aktionen gehabt hat, wie die Shooting Star und auch wie diesen Wheelbarrel-Facebuster, den er da immer zeigt, das war schon was anderes. Und er war dann hier auch eindeutig der kräftigste Mann in der ganzen Runde quasi. Und er ist immer wieder so ein bisschen als Setup benutzt worden eigentlich. Wir haben gerade angesprochen, es gab dann zum Beispiel diese geworfene Hurricanrana, wo er quasi einen Rey Mysterio hochschleudert in ein Juventud Guerrera hinein. Wir hatten auch diese Geschichte, was ich sehr spektakulär fand, wo er, ich glaube, auch Ruby auf den Schultern gehabt hat, also quasi so, ne, Huckepack mehr oder weniger, und dann eben ein Ray, die auch die Headscissor gesprungen ist. Generell die Quote an Headscissern war hier sehr beeindruckend, oder?
Die war enorm hoch, aber gerade die letzte Aktion, die du angesprochen hast, war da nicht sogar Ray auf den Schultern und Ruby hat den Frank?
Ja, das kann sein.
Oder ist ja einer von beiden. Es kommt jetzt letzten Endes nicht drauf an. Das war keine entscheidende Aktion. Aber es war auch eine coole Aktion, definitiv. Ja. Also das sah auch richtig cool aus. Es waren aber auch Aktionen dabei, die schon sehr, sehr gefährlich aussahen. Gerade die Aktionen, die nach draußen gingen, die waren Ketten wenige Zentimeter neben und die wären dann daneben gegangen. Also das war schon heftig. Aber ich möchte auch noch was zum Outfit von Rufi sagen. Der ist ja da auch zu dem Zeitpunkt schon ohne Maske gewesen. Und ich habe das damals, fand ich das nicht so cool. Aber so jetzt so betrachtet, muss ich sagen, ihm steht das eigentlich ganz cool. Also im Gegensatz zu Way, der ja auch dann später mal seine Maske verloren hat, war das bei Rufi eigentlich ganz cool. Ich glaube, das hat ihm gut getan, weil mit Maske war er einer von vielen. Und ohne Maske stach er dann schon bei den Mexikanern so ein bisschen heraus, weil er schon auch eine gute Mimik irgendwie hat. Also gut, Rufi ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Charakter Backstage gewesen, aber so im Ring war das dann zu dem Zeitpunkt einer der Mexikaner, die herausstachen, definitiv.
Ja, bin ich bei dir. Also ich weiß, ich mochte das damals auch nicht. Das war ja auch so eine Geschichte da mit den Demaskierungen. Rey Mysterio sollte ja später auch noch seine Maske an Kevin Nash verlieren.
Gut, aber Way sieht auch aus, wie als wäre er 12 Jahre alt. So.
Das stimmt,
und
aber deswegen, bei Rui hatte ich das auch nicht so massiv gestört. Ne? Natürlich hat man da auch so seine Witzchen natürlich dann gemacht, aber eigentlich, wie du schon gesagt hast, gerade in dieser, ja, was war er denn damals? Er war ja so, natürlich war er ein Heel-Charakter, aber er war ja auch so ein bisschen dieser kindische, zickige Heel irgendwie. Und das hat eigentlich auch da ganz gut dazu gepasst, auch so vom Look her und auch von der Mimik her. Das ist durchaus in Ordnung. Ne? Und du hast gerade die spektakulären Aktionen angesprochen. Da muss man natürlich auch mal hier noch so ein, zwei Beispiele abfeuern. Also was natürlich ganz ja hart war, also war wirklich diese Hurricanrana von Rey Mysterio gegen Juventud Guerrera nach draußen, wo auch wirklich das Gefühl gehabt hast, dass Rey mit der Schulter gegen das Apron schlägt. Also
das war nicht nur das, man hatte nicht nur das Gefühl, er ist ja mit der Schulter gegen das
ja.
Apron gestanden. Also das, aber man hat das denen nicht angemerkt. Also ich weiß es nicht. Da kann das, muss er sich doch wehgetan haben bei der Aktion.
Da bin ich mir sicher, dass sich da beide sehr wehgetan haben. Was mir aufgefallen ist, dass Ray hier schon diese Knieschiene auch getragen hat und auch sich einige Male ans Knie schon gefasst hat. Ich glaube, das war auch wirklich schon die Phase, wo er nicht mehr 100% fit gewesen ist, wie er es noch in der Anfangsphase gewesen ist. Also da war einiges im Argen, sage ich mal. Und wir haben gleich mehrfach dann auch eine Shooting Star Press gesehen und vor allem auch eine Shooting Star Press von Kidman dann nach draußen. Shaggy, deine Meinung zu Billy Kidmans Shooting Star Presses?
Die mochte ich damals sehr, also damals schon, und im Ring waren die ja meistens relativ safe. Also in dem Abend, glaube ich, ging die auch mal ein bisschen an den Kopf oder so, aber so die Shooting Star Press nach draußen, die war schon heftig. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass er Way oder ich glaube Way mit dem Knie auch so ein bisschen noch getroffen hatte. Also das war schon, die war nicht sehr safe und die war sehr gefährlich für alle drei Beteiligten, würde ich sagen. Das, sowas muss nicht sein, aber es gab es halt damals und es gibt es ja heutzutage immer noch.
Ja, also mir hat bei Kidmans Shooting Star immer so ein bisschen der Absprung gefehlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der springt halt wirklich nur so einen halben Meter ab und setzt dann eben alles in diese Rotation auf kürzestem Wege. Und das kam, glaube ich, auch hier der ganzen Geschichte so ein bisschen zu Ungute, um es mal so auszudrücken, dass er da quasi nicht genug Abstand auch zum Apron gekriegt hat. Also nicht zum Apron, aber generell zum Ring gekriegt hat. Und dadurch wirkte das einfach ein bisschen unsauber. Und ich habe da auch wirklich so mit dem Gesicht mein Gesicht verzogen, weil das einfach tierisch schmerzhaft ausgesehen hat. Also das war nicht safe und generell war ich nie der große Freund von Billy Kidmans Shooting Star, muss ich sagen. Ich finde, die sah immer sehr knapp durchgeführt aus, sagen wir es mal so.
Ja, besser als die Shooting Star von Brock Lesnar gegen Kurt Angle. Die hat ein Gegen-Negativ-Beispiel nochmal hervorzuheben.
Gut, ein Brock Lesnar ist auch zwei Billy Kidmans, glaube ich.
Ja, mindestens wahrscheinlich eher vier.
Und gerade auch nach dieser zweiten Shooting Star kam mir dann auch ein Eddie Guerrero raus und hat wohl da seine LWO-Fälle davonschwimmen sehen und hat da quasi eingegriffen und hat dann da vor allem auch nochmal, wirklich auch nochmal den Ringrichter abgelenkt natürlich und dann im Anschluss auch noch ein Sunset Flip umgedreht, in dem sich Ruby mit Kidman befand, so, also Ruby unten, Kidman oben.
Das war auch eine blöde Aktion. Charles Robinson war der Referee, den hat er abgelenkt und im Ring gab es halt gerade Sunset Flip und Kidman hatte Ruby quasi auch in der Pin-Position und Eddie, während er mit dem Ringrichter geht, ganz schnell auf der anderen Seite, Ringrichter dreht sich aber nicht mit um, sondern schaut, was Wade draußen macht. Und dann geht Eddie auf der Seite in den Ring und dreht halt Kidman und Ruby um, sodass dass Kidman auf den Schultern liegt. Und in dem Augenblick dreht sich natürlich der Ringrichter um. Aber im gleichen Augenblick kommt auch Rey Mysterio zurück und zeigt einen Dropkick, um so die Aktion auch nochmal zu drehen. Warum auch immer, ja.
Und danach ist er so fertig, dass er nicht nochmal aufstehen kann, um den Three-Count aufzubrechen.
Nee, konnte er nicht mehr. Der Dropkick war ja zu hart.
Ja, dann hat er sich ans Knie gefasst, 1, 2, 3 vorbei, obwohl er irgendwie so 1,5 Meter daneben liegt. Ein bisschen doofes Finish. Und wie gesagt, mich hat es vor allem gestört, dass die Crowd hier echt fast gar nicht dabei gewesen ist, obwohl die drei hier wirklich ein schnelles, schönes Match abgeliefert haben. Shaggy, wie würdest du hier das Match abschließend bewerten, bevor wir natürlich auch noch auf den Nachgang hier eingehen?
Ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, also das waren ein paar dumme Sachen dabei, wo man dachte, oh Mann, warum machen die das? Und gleichzeitig waren sehr, sehr viele, also ich meine jetzt nicht Aktionen, die dumm waren, sondern die Charaktere wurden teilweise dumm dargestellt. Ein Kidman jetzt im Anschluss nach dem Match ja auch nochmal, aber das ist ein anderes Thema. Das war ein gutes Flippy-Match, schnelles Match, guter Opener eigentlich, kann man so sagen. Also jetzt also gehobene Cruiserweight-Action zu der Zeit auf jeden Fall, aber wenn ich jetzt schon mein Fazit ziehen darf, ist es nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Aber es ist ein interessantes Match zu der Zeit mit drei Eckpfeilern der Cruiserweight-Division damals gewesen.
Ja, es wurde damals übrigens extrem gelobt, also deutlich mehr gelobt, als wir das heute tun. Mit weit über 4 Sternen hat das da durchaus ganz gut abgesahnt. Heute tue ich mich da auch ein bisschen schwer, weil man natürlich auch Matches anders angeht, aus der Konsumentensicht quasi, und weil natürlich auch gerade so die Psychologie hier wirklich auf der Strecke geblieben ist und auch zugleich, wie Shaggy gesagt hat, so die Charakterdarstellung war hier nicht 100% eindeutig. Deswegen bin ich da durchaus bei dir. Ich fand es aber trotzdem ein überraschend gut gealtertes Cruiserweight-Match. Und für mich ist das schon ein Kampf, den man sich anschauen kann, allein um mal so die Faszination und den Reiz der Cruiserweights von damals irgendwie ein bisschen verstehen zu können. Weil das sind ja schon drei Leute, die diesen ganzen Cruiserweight-Hype bei der WCW so ein bisschen mitbegründet haben und auch mit durchgezogen haben. Das zeigt das schon ganz gut. Und das war auch mit Abstand das beste Match auf der Karte. Das muss man eben auch mal dazu sagen. Ne?
Gut, dazu gehört aber an dem Abend auch nicht viel, muss man aber auch dazu sagen. Aber ich habe ja auch schon gesagt, das Match ist gut gealtert. Also das kann man sich tatsächlich heute auch immer noch anschauen, ohne Probleme. Und es ist irgendwie immer noch gut. Aber tatsächlich gibt es auch ja, High-Flying-Matches mit viel mehr Storytelling, Match-Stories und so. Das gab es ja hier im Grunde gar nicht. Da ging es zwar um die Story drumherum, um die LWO und so weiter, aber das Match selber hat keine Story erzählt.
Ja, das stimmt. Also von mir kriegst du trotzdem eine Anschauempfehlung, auch wegen dem Nachgang, auch nochmal mit Eddie Guerrero. Der kam ja dann noch raus und beschwert sich dann bei Ruby und Ray und sagt dann, ja, ich arbeite hier so hart und ihr kriegt euren Job nicht getan und so und überhaupt. Und dann fordert er natürlich Kidman heraus und dann gibt's nochmal ein Match. Und Kidman, du hast gerade gesagt, ein bisschen dumm, der nimmt natürlich auch an, ne? Warum auch nicht, wenn man schon 15 Minuten Match in Knochen hat als Fighting Champion und gerade sich bei der Shooting Star Press fast umgebracht hat, dann legen wir doch mal los.
Eddie nicht im Wrestling-Outfit, sondern in einer seltsam geschnittenen Jeanshose, damals modern, und ich glaube Buffalo-Schuhen und weißen Socken drunter. Die weißen Socken sollte man teilweise später noch sehen in dem Match. Ja, und ein LWO-Shirt. Also der war auch jetzt nicht wirklich so richtig vorbereitet, aber der war zumindest fitter, als es ein Kidman zu dem Zeitpunkt dann war, der das Match natürlich angenommen hat, warum auch immer.
Ja, und heraus kam dann dabei eigentlich ein deutlich langsameres Cruiserweight-Title-Match zwischen Eddie und Kidman. Du hast gerade angesprochen, die weißen Socken, ne? Wo auch dann Eddie unter anderem dann seinen Schuh eingesetzt hat, also so ein bisschen Latino Heat, a lie, I cheat, I steal, hier schon angelehnt. Und natürlich, gab es dann auch wieder Getöse zwischen Ray und Ruby und Konsorten. Also da war schon alles wieder mit dabei, oder?
Da war alles wieder mit dabei. Letzten Endes war das Match auch nicht schlecht. Also das kann man jetzt definitiv nicht sagen. Und Eddie kann ja auch, glaube ich, keine schlechten Matches abliefern. Aber also eigentlich habe ich gedacht, da wechselt der Titel jetzt ganz sicher. Dass er dann am Ende dann doch Eddie dann noch verloren hat, lag ja auch an Way. Und das hat ja einfach dann die Story zwischen den beiden weitergebracht. Darum sollte es ja eigentlich letzten Endes gehen. Trotz allem, nette Geschichte, aber mehr war es dann auch nicht.
Ja, und auch sehr viel Exposure hier natürlich für die Cruiserweights, muss man auch mal sagen. Ne? Also, dass die quasi so die weit über die erste halbe Stunde eines Pay-Per-Views hier bekommen, das ist schon ordentlich. Und wie du gesagt hast, dadurch wurde die Geschichte vorangetragen. Das waren keine schlechten Matches. Auch hier das zweite Match natürlich deutlich langsamer und natürlich auch so ein bisschen der Leidensweg des jungen Billy Kidman, der hier beschritten worden ist. Ne? Also schon Eddie Guerrero sehr dominant in der Anfangsphase. Das wurde aber ganz gut verkauft, wie ich finde. Und dann eben am Ende diese LWO-Geschichte, die da nochmal aufgedröselt worden ist, auch mit spektakulären Aktionen, die dann immer wieder eingestreut worden sind. Also das kann man durchaus so komplett machen. Und wer da mal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit hat, um sich das mal so ein bisschen anzuschauen, diese vier Leute, die hier wirklich ein solides Programm auf die Beine stellen, der kann das ruhig mal machen. Gibt natürlich auch andere Dinge, die man sich anschauen kann, aber
ihr könnt da noch 15 Minuten dranhängen und noch Prinz Jaokea sehen. Und Norman Smiley, dessen Pay-Per-View-Debüt übrigens. Also kann man machen.
Ja, das kann man so machen. Man kann es aber auch sein lassen, sich zumindest Norman Smiley und Prinz Iaukea anzuschauen. Also,
bitte nicht ich weiß gegen nicht, Norman Smiley.
Nee, aber ich weiß nicht, wie es das Ding auf die Karte geschafft hat.
Was frag ich? Aber Jerry Flynn, das ist okay, oder wie?
Nee, das ist auch nicht okay. Man fragt sich generell, wie ich so einige Sachen hier auf die Karte geschafft habe. Ich fand auch diese ganze Fehde mit The Cat und Perry Saturn damals, fand ich auch absolut grauenvoll, muss ich dazu sagen. Also,
ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber gab es denn eine Fehde, Entschuldigung, dass wir auf die anderen Matches noch eingehen, aber gab es eine Fehde zwischen Fit Finlay und Jerry Flynn auf der einen Seite und dem NWOB-Team? Ich glaube nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das, also wenn ich mich daran erinnern könnte, du, dann wäre ich wirklich gut. Aber immerhin haben die dann ja auch knapp 9 Minuten bekommen. Ne? Und das ist übrigens deutlich länger als Eric Bischoff und Ric Flair.
Ja, zum Glück.
Ach ja. Nein, aber ansonsten hier so die Opening-Sequenz hier, die kann man sich ruhig von dem Event anschauen. Und auch ruhig.
Das Ende.
Genau, das Ende. Also den Main-Event sollte man sich anschauen. Und auch die letzten Sekunden von Diamond Dallas Page gegen den Giant. Da gibt es nämlich diesen geilen Diamond-Cutter aus dem Chokeslam heraus, der damals debütiert ist. Das kennt man ja heutzutage, den RKO Out of Nowhere von überall. Damals weiß ich, dass ich da aufgesprungen bin und sehr laut geschrien habe vor dem Fernseher.
Wobei der gar nicht so cool ist, aber damals cool war. Also ist so, im Nachhinein betrachtet hat man heutzutage schon Besseres gesehen. Weil es
natürlich.
Ist, damals war es was Neues, was Innovatives. War das erste Mal, dass man so eine Aktion gesehen hat. Das war schon cool, aber eigentlich war der nicht gut angesetzt, davon mal abgesehen. Im Vergleich zu den heutigen RKOs Out of Nowhere oder Cuttern.
Ja, mein Gott, aber damals war das halt was Besonderes, Mensch. Außerdem war ich damals ein DDP-Fan und das war halt cool, dass er den Giant besiegen durfte.
Das ist cool.
Siehst du? So, Shaggy, damit sind wir durch, außer du willst hier noch was hinzufügen.
Ja, ich würde gerne mal mehr über Jerry Flynn sprechen in Zukunft. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit. Ich würde sogar den Jerry Flynn-Podcast dem Savio Vega-Podcast vorziehen, weil Savio Vega bedeutend mehr erreicht hat.
Ach ja, der gute alte Savio Vega. Na, wir werden mal sehen. In dem Sinne sage ich Dankeschön, Shaggy, für ein weiteres Match of the Week hier mit mir und an euch Dankeschön da draußen, dass ihr hier dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn wir hier heute ein bisschen sehr ausgeartet sind, so was die Pay-Per-View-Besprechung fast schon angeht. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Lust und Laune und Spaß daran. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder zum nächsten Match of the Week.
Das nächste Match of the Week wird sein Jerry Flynn und Big L gegen High Voltage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.